So, guten Morgen nochmal hier, Adelberg und ins Online-Meeting. Wir durften ja, oder wir haben gerade gemeinsam gesungen. Ich finde meine Freude nur in dem, der mich geliebt. Ich hoffe, dass es auch wirklich auch von Herzen gesungen werden konnte. Und mit diesem einen dürfen wir uns heute wieder beschäftigen. Wir wollen uns wieder einem der Evangelien zuwenden, dem Markus-Evangelium. Wir sind immer noch sehr am Anfang. Die vergangenen zwei Predigten behandelten den Abschnitt, der in den meisten Gliederungen als die Einführung eingeteilt ist. Einmal war da der Bericht über Johannes den Täufer, der uns zu Buße aufgerufen hat, uns damit auch unseren eigenen erlösungsbedürftigen Zustand vor Augen geführt hat und uns gezeigt hat, dass wir nur dem Herrn wirklich begegnen können, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und dann durften wir in der Taufe und Versuchung des Herrn sehen, dass er eben nicht erlösungsbedürftig ist, sondern fähig, uns zu retten. Und nun in Vers 14 beginnt sein Dienst. Ja, kommt er auch das erste Mal zu Wort in diesem Bericht über sein Leben. Und dort gibt uns Markus kurz in diesen zwei Versen, also wir werden heute nur zwei Verse betrachten, die Botschaft des Herrn an die Welt eben wieder. Diese ganz einfache Botschaft, die er damals die Menschen predigte und die er heute durch sein Wort und durch uns den Menschen predigt. Ich lese einmal vor, Markus 1, die Verse 14 und 15. Markus 1, 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In diese ganz kurzen, einfachen Worte fasst auch Markus hier die Verkündigung des Herrn zusammen. Wir haben in Markus kaum Predigten des Herrn, also oder längere Ausführungen, wie zum Beispiel Matthäus-Evangelium, wo wir die ganze Bergpredigt haben, die ganze drei Kapitel umfasst und dann auch später längere Reden an seine Jünger und dergleichen. In Markus ist das alles sehr heruntergefahren, um den Fokus auf die Taten des Herrn zu lenken, eben seinen Dienst für Gott und an den Menschen. Aber hier fasst er uns doch ganz kurz den Grundinhalt der Predigt des Herrn zusammen. Die grundlegende Botschaft des Herrn Jesus an die Welt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diese ganz einfache Botschaft möchte ich heute nochmal mit euch betrachten. Die ganz einfachen, aber doch so grundlegenden und durchdringenden Wahrheiten, die darin stecken, mit euch betrachten. Und das ist ganz einfach aufzugliedern in einmal nennt er die Verheißung, er sagt der Welt, was er ihr anzubieten hat, die Verheißung, das Reich Gottes und gibt daraufhin eine Aufforderung, die nötig ist, um dieses Reich zu erlangen. Verheißung und Aufforderung. Bevor wir das aber genauer anschauen, möchte ich auch noch die Aufmerksamkeit auf die einführenden Worte richten dazu. Denn ja, dieser Ausspruch des Herrn steht ja dann erst in Vers 15. Es beginnt damit, Vers 14, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war. Ja, auch das sagt Markus nicht umsonst, einfach so. Nun, zum einen legt es jetzt schon einen sehr negativen Ton auf alles, was kommt. Ja, es ist ja eigentlich ja die Einführung des Messias und auf einmal wird der gefangen genommen, der ihn angekündigt hat. Das legt natürlich schon den bedrohlichen Ton auf alles, was jetzt kommt. Es hilft uns aber auch bei der zeitlichen Einordnung des Ganzen. Denn es scheint ja so, Also wenn man jetzt die anderen Evangelien außer Acht lässt, als wäre Jesus an den Jordan gegangen, getauft, in die Wüste, versucht, von da aus nach Galiläa, um zu predigen. Wenn wir aber die übrigen Evangelien mit betrachten, dann sehen wir, dass ein sehr großer Zeitraum zwischen Vers 13 und Vers 14 liegt. Also auf jeden Fall einige Wochen bis Monate. Denn all die Geschehnisse von Johannes 1 bis 4 liegen zwischen diesen beiden Versen. In dieser Zeit trifft Jesus die ersten Jünger. Er reist von Jerusalem zurück oder von Judäa zurück nach Galiläa. Dort ist die Hochzeit von Kana. Er tut sein erstes Wunder, wo er Wasser in Wein verwandelt. Er reist wieder nach Jerusalem, vollzieht dort die erste Tempelreinigung. Also macht schon mächtig auf sich aufmerksam. Auch das Gespräch mit Nikodemus findet in dieser Zeit statt. Und dann heißt es sogar, dass Jesus erst dann zurückreist, als es bekannt wird, dass er mittlerweile mehr Jünger hat als Johannes der Täufer. Also er hat schon mächtig auf sich aufmerksam gemacht bis zu diesem Punkt, an dem er nach Galiläa kommt, um zu predigen. Ist also schon bekannt. Okay, aber warum lässt Markus das alles weg? Warum erzählt er uns hauptsächlich von seinem Wirken in Galiläa? Und darüber steht eigentlich noch die Frage, okay, warum konzentrierte Jesus eigentlich seinen Dienst auf Galiläa? Nun, zum einen wissen wir aus Johannes, dass er dort auch ein wenig den Abstand zu den ja schon sehr feindlich gesinnten religiösen Führern suchte, aber nicht nur das. Galiläa war einfach auch das Gebiet, wir wissen auch, aus dem Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass es sogar vorhergesagt war, es war das Gebiet mit Menschen, die perfekt in das, die genau die Personengruppe abbildeten, an die der Herr Jesus sich damals wie heute wendet. Denn Galiläa war quasi, ja, ich will nicht sagen das Armenviertel des damaligen Israels, aber auf jeden Fall eine ärmere Gegend. Aber nicht nur das. Zum einen, ja, sie waren arm, es waren hauptsächlich Kleinbauern und Handwerker. Sie galten auch und waren auch wild, möchte ich es nennen. Also diesem Bereich entstammte die Gruppe der Zeloten, also diese Gruppe von Freiheitskämpfern oder aus römischer Sicht eher als Terroristen zu bezeichnen. Der Historiker Josephus schrieb, Zitat, von der Stadt Tiberias, also das war eine sehr große Stadt in Galiläa, wird gesagt, dass sie immer neuerungssüchtig gewesen seien, von Natur zu Umwälzungen geneigt und sich an Aufständen ergötzend. Zitat Ende. Also, in dieser alten Sprache etwas zum Ausdruck gebracht, dort war gern mal ein Aufruhr und es ist davon mehreren berichtet, die dort niedergeschlagen werden mussten. Wilde Leute, arme Leute und zuletzt, irgendwo galten sie auch für die Judäer und Jerusalemer irgendwo so ein bisschen als unrein, so ein bisschen minderwertig. Warum? Galiläa, das war so der Bereich des früheren Nordisraels, also den Stämmen, die nochmal ein Stückchen mehr abgefallen waren wie die Juden eigentlich. Dort wurden viele Heiden angesiedelt. Ja, man konnte wahrscheinlich auch der Abstammung nicht so recht trauen, der Leute dort. Sie waren auch zwar religiöse Leute, aber galten bei den Pharisäern als solchen, die es nicht streng genug nahmen mit der Auslegung des Wortes. Also so ein bisschen die zweite Klasse damals in Israel, Galiläa. Aber das ist auch genau der Grund, weshalb Jesus sich speziell an diese Menschen wendet. Denn die Leute, die größere Sünde haben, haben oft den Vorteil, dass sie ihrer Sünden auch deutlicher bewusst sind. Und genau an solche richtet sich der Herr. Das sehen wir besonders gut im Gleichnis mit dem Pharisäer und dem Zöllner, wo der Zöllner kommt, der definitiv menschlich betrachtet mehr auf dem Kerbholz hatte als der Pharisäer. Aber er sprach im Gegensatz zum Pharisäer: Mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das ist es, was der Herr hören will. Und deshalb wendet er sich besonders eben an diese Leute, denn an denen, die sich vor Gott am unwürdigsten fühlen oder wissen, hat er oft auch den meisten Wohlgefallen. Ja, das gilt heute und das galt damals. Und deshalb wendet er sich genau an diese, an die Sünder. Und diesen verkündigt er eben nun das Evangelium. Auch das ist eine Sache, die bemerkenswert ist. Ja, der erwartete Messias kommt nun in die Welt und was macht er? Er predigt. Er konzentriert sich auf das Predigen. In einer Welt mit großen, nennen wir es geopolitischen Problemen, mit Gewaltherrschern und Kriegen und Aufständen, wendet sich Jesus an das Herz des Einzelnen. Das dürfen wir auch heute nicht vergessen, bei all den Dingen, die heute passieren. Jesus will nicht die Welt von oben nach unten verändern, sondern er sucht in einer Krieg- und Leidgebeutelten Welt das Herz des Einzelnen. Ich musste auch ein wenig daran denken, als ich gelesen habe in Berichten von Geschwistern aus der Ukraine, die trotz dem Krieg, der um sie herum tobt, davon schrieben, wie sie immer noch darum bemüht sind, eben nun die Herzen für Christus zu gewinnen. Also das kommt wirklich immer wieder durch in diesen Berichten und es scheint wirklich weiterhin das erste Anliegen zu sein, weiterhin ein Licht für den Herrn Jesus zu sein, obwohl der Krieg um sie tobt. Und das ist doch etwas, was sehr zu denken gibt und auch sehr auch bemerkenswert ist, aber eben in das Schema des Herrn Jesus passt. Er predigt. Er predigt zu den Armen und er predigt das Evangelium vom Reich Gottes, wie es hier heißt. Hier wird sich auch der ein oder andere Bibelleser vielleicht schon mal gefragt haben, okay, was predigte der Herr Jesus jetzt eigentlich genau? Ja, wenn ich jemandem das Evangelium predige oder verkündige, dann gehe ich in der Regel hin und erzähle ihm, dass er ein Sünder ist, aber dass Jesus am Kreuz für ihn gestorben ist und er damit Errettung haben kann. Aber als Jesus predigte, war er natürlich noch nicht am Kreuz gestorben. Was verkündigte er also? Verkündigte er etwa ein anderes Evangelium? Und ich möchte das zurückweisen, auch weil es er selbst in Matthäus 24 sagt: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Also er sagt, dieses Evangelium vom Reich, das, was ich schon verkündige, muss der ganzen Schöpfung verkündigt werden. Was predigte er dann? Nun eben die Grundlagen, die auch wir predigen. Er predigt, wie auch schon Johannes der Täufer, lesen wir in unserem Vers, dass die Menschen Buße tun müssen. Er überführt sie also von Sünde. Er erklärt ihnen auch, dass sie Sünder, dass da ein Gott ist, dem sie gegenüber verantwortlich sind und dass sie vor ihm Sünder sind. Er predigt Glaube an diesen Gott, auch an die gnädige Vergebung dieses Gottes. Das steht hier jetzt nicht explizit, weil es so kurz zusammengefasst ist. Aber bei Johannes dem Täufer hieß es, er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. In Kapitel 1, Vers 4. Die Sündenvergebung stand sehr wohl auch damals schon im Zentrum. Und wie damals wie heute wird dem, der darauf mit Glaube reagiert, der Frieden mit Gott und eine glückliche Zukunft in Aussicht gestellt. Nur der Weg, wie das geschieht, war eben noch nicht vollständig geoffenbart. Und wir haben das Vorrecht, da heute mehr wissen zu dürfen, nicht aufs Ungewisse glauben zu müssen, nicht einfach, ich will nicht zu viel sagen, aber in diesem Sinn ungewiss auf die Gnade Gottes zu vertrauen, nicht im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich sie bekomme, sondern ich verstehe nicht ganz, wie sie mir zuteil wird. Wir dürfen wissen, wie sie uns zuteil wird. Wir haben somit schon einen Vorteil im Vergleich zu damals. Und doch bleibt es dasselbe Evangelium der Gnade und Vergebung Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes. Und nun kommen wir eben Und dieses Reich Gottes ist eben diese Verheißung, von der ich geredet habe, das bietet der Herr der Welt an, damals und heute, das Reich Gottes. Predigte, das Reich Gottes ist nahe. Aber wir dürfen natürlich auch fragen an dieser Stelle, was meint er jetzt genau mit Reich Gottes und inwiefern war es nahe? Nun, wir dürfen auf jeden Fall wissen, was die Menschen sich vorgestellt haben, nämlich das Königreich, das aufgerichtet wird, das vorhergesagt war. Und damit lagen sie jetzt auch nicht unbedingt ganz falsch. Auch dieses Reich, das sie erwarteten, war ihnen quasi nahe. Es war ihnen zum Greifen nahe, könnte man sagen. Jesus kam wirklich, um ihnen das anzubieten. Er war der König dieses Reiches, er stand vor ihnen und bot ihnen das Reich an. Es hätte theoretisch anbrechen können. Aber wir wissen natürlich, dass der Plan Gottes von vornherein anders aussah. Und die Tatsache, dass sie es dann auch nicht ergriffen haben, sondern diesen König abgelehnt und umgebracht haben, offenbarte eben, dass vorher noch ein anderes Problem behoben werden musste, nämlich im Herzen der Menschen. Und doch war es ihnen in dem Sinne nahe. Es war ihnen angeboten. Im anderen Sinn war es aber auch in dem Sinn nahe, dass eben dieses Reich auf andere Art dennoch angebrochen ist. Das macht Jesus speziell in den Himmelreichsgleichnissen deutlich, wo er eben dann dieses Reich Gottes anders beschreibt, nämlich indem er durch Gleichnisse die jetzige Gemeindezeit beschreibt. Anstatt sofort die Herrschaft über die Welt anzutreten, würde er, da er abgelehnt wurde, Boten in die feindlich besetzte Welt senden, dass sie die Menschen aufrufen, sich jetzt schon diesem König zu verpflichten, der erst in Zukunft wirklich offensichtlich die Herrschaft antreten würde. In dem Sinne können wir uns heute schon als Bürger des Reiches des Herrn betrachten, auch wenn es noch nicht offen aufgerichtet wurde. Das Reich Gottes. Was ist nun dieses Reich? Wie gesagt, letztlich ist die Verheißung nicht, was wir jetzt gerade erleben, eben quasi im Untergrund oder unter der Oberfläche einfach den Herrn zu verkündigen. Es ist nichts, was jetzt, dass diese Welt von innen heraus erneuert wird, sondern es ist sehr wohl so, dass der Herr ein zweites Mal kommen wird und ein Reich aufrichten wird. Und ich möchte dieses Reich beschreiben einfach mit einigen Zitaten aus dem Alten Testament, die dieses angekündigte Reich eben beschreiben, das auch wir heute noch erwarten, das auch unsere Hoffnung noch bildet. Ja, unsere Hoffnung ist heutzutage auch mehr auf den Herrn Jesus ausgerichtet, bei ihm zu sein. Und doch bildet auch dieses kommende Friedensreich, in dem er der König sein wird, auch noch unsere Hoffnung. Ein paar Zitate aus dem Alten Testament. Jesaja 65, Vers 25, wo es heißt: Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also diese sehr wundersamen Beschreibungen, wie wirklich die gesamte Natur umgewälzt wird, weil ja wirklich der ewige Gott in Menschen, ja, als Mensch kommen wird und auf der Erde zu richten. So hat er auch diese Fähigkeit, wirklich das zu tun. Und es beschreibt einfach, wie jeder Schrecken aus der Schöpfung weicht. Nicht mal ein Löwe oder eine Schlange mehr. Nicht nur vor Menschen muss ich keine Furcht mehr haben. Vor mir, nicht mal vor den wilden Tieren. Dann Micha 4, 2 und 3. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Schiedsrichter sein zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ja, also gerade das, wovon gerade der Schrecken wieder umgeht, Krieg wird Geschichte sein. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und nicht nur das, Ja, die Leute, ja, während man heute vielleicht zu den Menschen in seinem Umfeld geht und ihn irgendwie versucht, nahe zu bringen, ihm etwas vom Herrn zu sagen, und meistens sind sie dann abweisend, so wird es da ganz anders sein. Viele Heidenvölker werden kommen und sagen, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, lasst uns extra hinreißen, dass wir von ihm das Wort hören können. Ja, die Menschen werden danach suchen, unterwiesen zu werden. All das, was uns heute so unangenehm ist, ja, das, und auch einfach uns auch leid macht, diese Leute, die wir lieb haben, von denen wir uns wünschen, dass sie doch endlich zum Herrn umkehren, diesen Zustand wird es nicht mehr geben, sondern die Menschen werden alle zum Herrn hinströmen, sich danach sehnen, von ihm unterwiesen zu werden. Dann Micha 2, Vers 23, und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen im rechten Maß und er lässt euch am Tag, am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Einfach die Beschreibung, wie es auch dem Land gut gehen wird, auch die wirtschaftliche Versorgung, Ernährung wird kein Problem mehr darstellen. Dann Jeremia 31, Vers 34, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Also zum einen wieder dieser Zustand, dass man wirklich in einer großen Gemeinschaft von solchen leben kann und endlich gemeinsam freimütig dem Herrn folgen kann, ohne Widerstand. Zum anderen aber eben auch diese Verheißung, dass eben auch die Missetaten und Sünden weggetan sein werden und der Herr mit Wohlgefallen auf die Menschen blicken wird. Und noch ein Vers, der auch dieses, ja, diesen Tag gut beschreibt, Jesaja 25, 9. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Und das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Das ist die Hoffnung und Freude, auf die, die eben angekündigt war und auch auf die wir hinstreben, die wir uns hoffentlich auch zu Herzen nehmen können, uns darauf freuen können. Und es ist auch deshalb gut, sich damit zu beschäftigen. Natürlich, um es ganz theologisch einzuordnen, diese Verse beschreiben alle das tausendjährige Reich. Ja, das Reich, das der Herr auf Erden aufrichtet, sind noch nicht ganz Beschreibungen des ewigen Zustandes, der danach kommt. Aber doch bilden sie auch schon die Hoffnung, die wir ersehnen. Denn das wird geschehen, wenn der Herr wiedergekommen ist. Das wird das Reich, das er aufrichtet. Und es ist natürlich schon ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Auch dort wird es natürlich eine einzige Gemeinschaft von Anbetern sein und dass man Gott noch näher sein wird. Und ja, dergleichen. Aber das ist die Hoffnung, die der Herr anbietet. Das ist auch, was wir heute anbieten. Ja? Lassen wir uns nicht dazu verführen, die Menschen in die, ja, zum Herrn zu locken mit, dann geht's dir besser, oder in der Gemeinde sind so nette Leute, ja, du wirst dein Leben in Ordnung bekommen. Sondern das ist die Hoffnung. Und wenn Menschen das ablehnen, das nicht wollen, dann liegt das daran, dass ihre Sinne noch verblendet sind. Ja, dann können wir das nicht mit dem Brecheisen aufhebeln, indem wir andere Versprechungen machen, sondern wir müssen geduldig darauf warten, dass der Heilige Geist ihnen auch die Herrlichkeit davon offenbart. Und natürlich ist das eben auch eine Herausforderung an uns, uns zu prüfen, aber auch uns zu erinnern einfach, das ist wirklich meine Hoffnung, das ist, worauf ich hinlebe. Wir sollten unseren Blick darauf richten und das soll unseren Blick wegziehen von dieser Welt. Tozer sagte, die Schwachheit so vieler moderner Christen besteht darin, dass sie sich in dieser Welt zu wohl fühlen. Zitat Ende. Und einerseits wird uns das korrigiert durch Leiden in dieser Welt, ja, dass der Herr uns zeigt, dass eben in dieser Welt noch nicht alles gut ist. Aber andererseits, indem wir unseren Blick auf das Schöne richten, das kommen wird, auf das Erstrebenswerte, das, was es wert ist, das Jetzige hinter sich zu lassen, bereit sein, auch das Leben hier und die Annehmlichkeiten zu opfern, dieses kommende Reich, ist unsere Hoffnung, die wir verkünden und auch selbst hoffentlich erstreben und darauf warten. Und dann möchte ich auch noch ein Wort darauf verlieren, nochmal, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Auch heute, ja, es ist nicht mehr genau der gleiche Zustand wie damals, aber es ist auf andere Art nahe und es ist noch viel näher in dem Sinn. Es ist ja schon mehr Zeit verstrichen und wir haben wirklich allen Grund zu warten, dass jeden Moment genau dieses Reich anbrechen wird. Klar, dass zuerst die Gläubigen hinweggenommen werden von der Erde und dann noch 7 Jahre Trübsalzeit kommen. Aber dass es sehr nahe ist. Und mit der Entrückung ist das schon für uns der Schritt in die Gegenwart des Herrn getan. Es ist nahe. Und es ist wichtig, das auch zu verkünden, denn das legt einfach diese Dringlichkeit auf die Botschaft. Nicht, das Reich Gottes kommt irgendwann, überlegst dir, ob das was für dich ist. Nein, es ist nahe, es steht jetzt quasi vor der Tür, es könnte morgen kommen und deshalb musst du dich jetzt entscheiden und du bist jetzt aufgefordert, dich zu bekehren. Es gibt nur für jetzt die Verheißung, für jetzt die Verheißung umkehren zu können. Morgen kann es bereits wieder zu spät sein, auf unterschiedlichste Art. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch selbst in unsere Verkündigung mit hineinnehmen, dass wir den Menschen diese Dringlichkeit weitergeben, die der Herr uns hier mitgibt. Dass wir, ja, wir können sie natürlich nicht daran hindern, aber ihnen zumindest sagen, dass dieses Aufschieben, wozu der Mensch, wenn er mit dem Evangelium konfrontiert wird, oft erstmal neigt, nicht angebracht ist. Das ist eben die Verheißung, das Reich Gottes, das der Herr einer unter Sünde leidenden Welt anbietet. Aber er knüpft eben daran nun die Aufforderung, die es auch heute noch geknüpft ist. Eine große Verheißung, die aller Hoffnung wert ist, aber sie ist verbunden mit einer Aufforderung. Nämlich tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit dem ersten Teil stößt der Herr natürlich in dasselbe Horn, in das bereits Johannes der Täufer gestoßen hat, tut Buße. Das zeigt natürlich, dass er völlig in Übereinstimmung ist mit seiner Predigt, mit Johannes dem Täufer. Und da wir uns erst vor kurzem damit beschäftigt haben, möchte ich da nicht viel dazu sagen. Was ist Buße? Es bedeutet, etwas zu bereuen. Es bedeutet, Sünde als Sünde zu bezeichnen. Es bedeutet, das Urteil Gottes über unsere Sünden anzuerkennen, einzugestehen. Es bedeutet, die Einstellung zu ändern, sich von der Sünde ab und Gott zuzuwenden. Buße, hatten wir gelernt, ist der Weg, bedeutet den Weg für den Herrn zu ebnen. Bedeutet, ein bußfertiges Herz ist ein Herz, in das der Herr einziehen kann. Ein Herz, das bereit ist, den Herrn aufzunehmen. Ein hochmütiges Herz, das mit sich selbst noch zufrieden ist, ist kein gebahnter Weg für den Herrn. Ein solches kann der Herr auch nicht einziehen. Aber Buße ist eben der eine Teil. Buße allein erzeugt ein zerbrochenes Herz, aber erst der Glaube heilt es. Buße begreift, dass ich Gottes Gebote gebrochen und versagt habe. Der Glaube ergreift, dass Gott mein Versagen wieder gut gemacht hat. Buße erkennt an, dass ich Gottes Gericht verdient habe. Der Glaube ergreift, dass es mich dennoch nicht treffen wird, wenn ich glaube. Buße erkennt an, dass ich nicht würdig bin, Gottes Kind zu heißen. Der Glaube ergreift, dass ich es durch Jesus trotzdem bin. Das ist diese Unterscheidung. Natürlich kann auch eins für beides stehen. Wenn nur von Buße die Rede ist, ist der Glaube mit eingeschlossen. Und wenn nur von Glaube die Rede ist, ist die Buße mit eingeschlossen. Es sind wie zwei Seiten ein und derselben Medaille, ein und derselben Sache, aber können insofern doch unterschieden werden. Dass es zwei Seiten derselben Sache sind, zeigt sich auch daran, dass Matthäus in der Parallelstelle, in Matthäus 4, nur von der Buße spricht. Matthäus schreibt nur, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, damit ist nicht der Glaube ausgeschlossen, sondern eben in dieses Wort mit eingeschlossen. Aber Markus gibt uns eben die genauere Aufgliederung. Und das ist auch gut, denn darum können und wollen wir uns nun mit dem Thema des Glaubens noch weiter beschäftigen. Was ist eigentlich Glaube? Was bedeutet es zu glauben? Darauf möchte ich die restliche Zeit verwenden. Was ist Glaube? Und traditionell wird in der Theologie, mindestens seit der Reformation, Glaube in drei Aspekte untergliedert. Nämlich in Kenntnis, Zustimmung und Vertrauen. Und diese drei Aspekte möchte ich betrachten. Der erste Begriff, Kenntnis, beschreibt das Wissen und Verstehen der Evangeliumstatsachen. Es geht um den Verstand. Ich muss diese Dinge mit dem Verstand ergreifen. Und auch das dürfen wir nicht außen vor lassen, denn dieser Punkt wendet sich gegen dagegen, dass Glaube etwas Ungewisses sei, etwas Vages, eine subjektive Jesus-Erfahrung, ja, was es das Ganze ja dann ins Mystische ziehen würde. Nein, Glaube umfasst auch konkrete Tatsachen, die man kennen und verstehen muss. Konkrete Tatsachen. Deshalb schreibt auch Paulus in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Geht nicht. Sie müssen von ihm gehört haben. Wir müssen die Tatsachen kennen. Die Tatsachen, dass es einen Schöpfergott gibt, dem gegenüber wir verantwortlich sind. Die Tatsache, dass wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen, gesündigt haben und damit schuldig sind und zur Hölle verdammt. Die Tatsache, dass Gott aber aus Gnade seinen Sohn Jesus gesandt hat, der die Strafe und Schuld für uns auf sich nahm. Und die Tatsache, dass nur der, der daran glaubt, von Gott Vergebung für die Schuld und damit auch den Frieden mit ihm erlangt. Das sind Tatsachen. Tatsachen, die man kennen und glauben muss. Und wenn diese geleugnet werden, kann kein echter Glaube daraus entstehen. Aber zu dieser Kenntnis muss auch die Zustimmung kommen. Ja? Uns ist klar, wenn ich diese Sache nicht bejahe, ja, dann kann das kein rettender Glaube sein. Wenn ich sage, ja, ich weiß, ich kenne das Evangelium, aber ich glaube es nicht. Aber es braucht nicht nur eine intellektuelle Zustimmung, keine distanzierte Zustimmung, sondern es beschreibt etwas mehr. Ja, jeder, der anderen das Evangelium verkündigt, kam schon mal in die Situation, dass er jemandem das Evangelium erzählt, aber man merkt, irgendwie hat es nicht Klick gemacht. Die Person sagt, ja, das glaube ich, aber kann im nächsten Satz dir erzählen, was es heute bei ihr zum Mittagessen geben wird. Also sie ist null berührt davon. Ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ja, klar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte manchmal dran verrückt werden, weil ich merke, wie kann ich dieser Person die Tragweite dieser Sache jetzt klar machen? Es dringt einfach nicht durch. Es macht nichts Klick. Die Person behandelt das Evangelium als ein belangloses Smalltalk-Thema. Aber dann gibt es eben auch Leute, denen schneidet diese Botschaft durchs Herz und sie sind ganz persönlich überführt und erkennen, dass sie nun darauf reagieren müssen. Und davon schreibt Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und hier schreibt John MacArthur zu dem Wort, das hier mit Beharren übersetzt ist. Also es ist der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Der Autor verwendet es, dieses Wort, hier, um den Glauben als übernatürliche Gewissheit zu beschreiben. Also wir merken, Beharren ist ein Wort, das irgendwie etwas Starkes beschreibt, ein Beharren, ein Festhalten, aber es ist auch irgendwie etwas schwierig zu ergreifen. Was meint er jetzt damit? Er verwendet es, um den Glauben als übernatürliche Gewissheit zu beschreiben, eine gottgewirkte Überzeugung von der Wahrheit der Verheißung der Bibel und der Vertrauenswürdigkeit Christi. Eine gottgewirkte Überzeugung. Und diese gottgewirkte Überzeugung ist eben das, was wir als Überführtsein auch beschreiben würden. Dieses Wirkliche, das auf einmal durchdringt bei deiner Person, das betrifft mich. Jesus ist nicht einfach für Sünder am Kreuz gestorben. Jesus ist für mich Sünder am Kreuz gestorben. Was er dort erlitten hat, habe ich selbst verdient. Weil ich andere böse behandelt habe, hat man ihn geschlagen. Weil ich unzüchtige Gedanken hatte, wurde ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Weil ich mich von Gott abgewandt habe, hat Gott sich von ihm abgewandt. Wegen meiner Sünde gab er sich in den Tod. Er tat es freiwillig, damit ich leben kann. Ich habe die Hölle verdient, aber wenn ich Jesus im Glauben annehme, wird mir der Himmel geschenkt. Dass diese Tatsachen durchdringen, das betrifft mich. Das beschreibt eben diese Zustimmung. Und das braucht es. Aber wir erkennen auch schon, ja, wir fordern die Menschen dazu auf. Aber wir erkennen, es braucht Gottes Wirken, dass dieses Überführtsein wirklich durchdringen kann. Aber auch auf dieses Überführtsein fehlt und folgt noch etwas. Nämlich das, was mit Vertrauen in der Theologie dann beschrieben wird. Denn wir kennen das auch, man sagt jemandem, also wenn man schon häufiger in der Situation war, jemandem das Wort weitergeben zu dürfen, und manch einer, ich hoffe, jeder hat schon mal erlebt, dass man einer Person das Evangelium verkündigt hat, und sie war dann überführt und aufgewühlt und hat erkannt, das betrifft sie, aber nach einigen Tagen oder Wochen ist die wieder ganz abgekühlt, hat sich davon abgewandt und kein Interesse mehr. Und das liegt eben daran, dass auf dieses Aufgewühltsein und Überführtsein eine Entscheidung folgen muss. Eine Entscheidung, auch darauf nun zu vertrauen. Und dieser letzte Aspekt, der wendet sich nun an den Willen der Person. Deshalb fordern wir auf, kehre um zum Herrn, vertraue auf ihn. Von solchen Leuten spricht nämlich Jesus im vierfachen Ackerfeld, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Es sind solche, die entweder keine tiefe Wurzel hatten und einfach emotional aufgepeitscht waren, oder solche, denen die Dinge der Welt einfach wichtiger werden, sie überwuchern das Evangelium und sie verkaufen das Evangelium für den Betrug des Reichtums. Das ist eben nun die menschliche Verantwortung, bekehre dich. Setze dein Vertrauen auf diese Botschaft. Auf der anderen Seite steht natürlich wieder auch hier die rein göttliche Seite. Hier möchte ich nochmal den Herrn MacArthur zitieren, der dazu einfach sehr gute Ausführungen in seinem Theologiebuch hat. Der Mensch, dessen Herz erweckt wurde, ist wie ein Mensch, der plötzlich einen unendlich wertvollen, vergrabenen Schatz entdeckt. Und wegen der überragenden Kostbarkeit dieses Schatzes, der Christus Jesus ist, gibt der Sünder bereitwillig alles auf, was er hat, sodass er den Erretter ergreifen kann, den er als über alles kostbar ansieht. Na, was sagt uns das? Wenn ein Mensch sich letztlich bekehrt, wenn du dich bekehrt hast, dann lag das nicht daran, dass du einfach genügend Selbstdisziplin hattest und einen eisernen Willen, sondern darin, dass Gott durch seinen Geist dir so die Augen geöffnet hat, dass sogar ein verbohrter Sünder wie du sich bekehren konnte und hat. Also es ist die Verantwortung des Menschen, aber letztlich das Werk Gottes, dem wir dafür nur danken können, dass er uns dafür die Augen geöffnet hat. Das waren eben diese drei Aspekte, in die es in der Regel unterschieden wird, aber ich möchte noch den einen oder anderen Punkt anfügen, nämlich der Punkt, erstens, Glaube führt zu Werken. Ja. Glaube geschieht vollkommen im Herzen. Errettender Glaube ist etwas, das im Herz geschieht, eine Umkehr im Herzen zu Gott, eben das Erkennen der Botschaft, die Zustimmung und das Vertrauen darauf, das geschieht alles im Herzen. Und allein darauf folgt die Errettung. Ohne dass Konsequenzen entstanden sind. Aber wenn diese Veränderung im Herzen wirklich passiert ist, dann muss auch die Veränderung folgen. Johannes Calvin sagte, es ist der Glaube allein, der gerecht macht. Aber Glaube, der gerecht macht, kann niemals alleine bleiben. Es müssen Werke folgen. Es ist eben diese Bestätigung des Bekenntnisses. Ja? Ich habe jetzt damit gerechnet, ich hätte hier ein Glas Wasser. Stellt euch vor, ich hätte hier ein Glas Wasser. Wenn ich bekenne, es ist kein Gift, sondern gesundes Wasser in diesem Glas, aber weigere mich davon zu trinken, dann bekenne ich durch mein Handeln, dass mein Glaube nicht echt ist. Wenn ich es wirklich glaube, dann bin ich bereit, auch einen Schluck zu nehmen. Und wenn ich es dir anbiete und sage, das ist wirklich nicht giftig, aber ich trinke nicht daraus. Nein, trink du. Ja, dann glaubst du mir nicht, dass das wahr ist. Und das gilt dann eben auch für die Evangelisation. Wir sind so, wie wenn wir eben einem anderen so etwas anbieten und sagen, doch, das ist wirklich gut für dich. Also ich will nichts davon, aber das ist gut für dich. Nein, wenn es gut für dich ist, das ist auch gut für mich. Wenn ich das wirklich glaube, dann trinke ich auch davon. Und das heißt eben in diesem Fall, ich stütze mich wirklich auf Christus, ich folge ihm nach, ich bekenne nicht nur, ich glaube, dass er der Herr meines Lebens ist und mein Erlöser, sondern ich folge ihm auch, ich gehorche ihm, weil ich weiß, dass das allein die wahrhaftige Reaktion auf sein Erlösungswerk ist. Dann noch eine Sache, die der Glaube grundlegend an sich hat. Glaube wird von Zweifeln angefochten. Ja, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder Christ in irgendeiner Art irgendwann während seines Glaubenslebens erlebt. Vorzugsweise am Anfang, Menschen wie Spurgeon durchgehend. Seien es Zweifel an der Existenz Gottes, Zweifel an der Bibel, Zweifel an der eigenen Bekehrung, Zweifel daran, dass der Herr auch diese meine Sünde vergeben kann. Aber hier möchte ich ermutigend sagen, Zweifel sind kein Zeugnis davon, dass Glaube falsch ist, sondern dass Zweifel vorhanden sind, belegt vielmehr, dass Glaube da ist, der angefochten werden kann. Nicht Zweifel ist das Gegenteil von Glaube, sondern Unglaube ist das Gegenteil von Glaube. Habe ich mal in einem Buch gelesen, fand ich sehr gut. Ja, sowohl bei der Bekehrung als auch im Gebet. Nur weil das, was ich im Glaube ergriffen habe, wenn dagegen gerade Zweifel in mir anstürmen und wüten, bedeutet das nicht, dass damit auf einmal mein Glaube unecht ist. Sondern es treibt mich vielmehr, wenn der Glaube echt ist, zum Herrn und bestätigt den Glauben. Erst wenn ich mich davon wirklich abwende und sage, okay, nein, das ist wirklich, es ist falsch, ich bin nicht gerettet, Jesus ist nicht für meine Schuld am Kreuz gestorben. Wenn ich diesen Zweifel völlig übernehme und das als meinen neuen Glauben bezeichne, dann ist das Unglaube. Aber wenn ich mich an den Glauben hänge, trotz der Zweifel, die in mir wüten, dann belegt das vielmehr, dass der Glaube echt ist. Deshalb auch nur dieser Rat an diejenigen, die mit Zweifeln kämpfen, sich dann eben einfach an den Herrn zu wenden und ihm das immer wieder zu bringen, immer wieder diese Zweifel zu bekennen. Es ist ein Kampf, es ist zermürbend, es kann auf lange Zeit sehr anstrengend sein, aber es ist eben ein Glaubenskampf, der am Ende auch gute Früchte tragen wird. Dann noch der letzte Punkt zum Glauben. Glaube ist kein Werk. Ja, das sei noch gesagt. Glaube ist seinem Wesen nach kein Werk, dessen ich mich rühmen kann. Das sehen wir klar in der Bibel, weil an allen Stellen, wo eben speziell die Errettung aus Glauben gelehrt wird, der Glaube den Werken gegenübergestellt wird. Als verschieden, einander entgegengesetzt. Am deutlichsten in Galater 2,16. Und im ganzen Galaterbrief, aber in diesem Vers eben am meisten. Galater 2,16, dort schreibt der Apostel Paulus, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also dreimal in einem Vers. Werke, Glaube. Völlig unterschieden. Und das liegt auch daran, dass Glaube letztlich bedeutet, ich entscheide mich, nicht mehr auf mich zu vertrauen, sondern auf jemand anderen. Ich richte meinen Blick völlig weg von mir, was ich tue, und schaue auf einen anderen und vertraue, dass er den Kampf für mich kämpft, dass er für mich überwindet, dass er mich rettet. Das bedeutet Glaube, sich völlig auf einen anderen zu werfen, auf Christus, mit allem, was ich bin. Deshalb brauche nicht mehr das Schauen auf die eigene Sünde und Versagen mich irgendwie zweifeln lassen, auch nicht der schwache Glaube, den ich sehe, denn ich habe mich auf einen anderen geworfen. Es ist nichts mehr in mir, in dem meine Errettung begründet liegt, sondern alles in ihm. Wenn ich mich frage nach der Grundlage meiner Errettung, wende ich mich immer weg von mir zu Christus. Hudson Taylor sagte, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Das Objekt des Glaubens ist das, was die Sicherheit gibt, nicht der Glaube selbst. Glaube ist nur die Leitung, durch die die Erlösung aus Gnade fließt. Wir werfen uns völlig, voll und ganz auf einen anderen. Brauchen deshalb nicht mehr zweifeln, wenn wir den Herrn Jesus im Glauben ergriffen haben. Wenn wir ihn natürlich ergriffen haben, wenn wir wirklich überführt wurden, das Evangelium kennen, davon überführt wurden und wirklich auch unser Vertrauen bewusst auf ihn gesetzt haben. Und wenn wir das natürlich einmal gemacht haben, macht der Herr uns durch den Geist für immer fest und befestigt diesen Glauben übernatürlich in uns und wir sind für alle Ewigkeit gerettet und werden nicht mehr davon abfallen. Glaube. Buße und Glaube. Und dadurch erlangen wir das Reich Gottes. Das ist die knappe Botschaft, die Jesus an die Welt richtet, auch an uns heute Morgen und auch heute noch an die Welt und auch durch uns an die Welt. Auch von euch, von mir will der Herr, dass wir in der kommenden Woche einerseits darauf schauen, auf dieses kommende Reich, unseren Blick dahin wenden, da auf unsere Hoffnung richten, aber auch den Menschen um uns herum dieses Reich anbieten, wo immer es die Gelegenheit bietet, und ihnen dabei diese Aufforderung vorhalten. Wir haben das Vorrecht, im Gegensatz zu damals auch den Weg der Erlösung schon ganz klar definiert weitergeben zu können, die Art, wie Gott uns Gnade zukommen lässt, wir dürfen das Wissen glauben und uns daran freuen. Ja, das will der Herr von uns sehen, das will der Herr, dass wir glauben und predigen. Und wir tun gut daran, diese Botschaft zu verinnerlichen und eben weiterzugeben. Dafür Gottes Segen in der kommenden Woche. So viel zur heutigen Botschaft. Amen.